Halleluja. Bevor ich meine Verkündigung fortsetze, möchte ich etwas klarstellen. Ich bin da gestern angesprochen worden und ich möchte klar sein, so klar wie es irgendwie geht. Und das passiert eigentlich selten, dass ich irgendwie missverstanden werde, aber ich möchte das präzisieren für die, die gestern da waren. Ich habe eine Bemerkung über den Zehnten gemacht und das hat vielleicht für dich so geklungen. Der Zehnte geht ins Reich Gottes nicht unbedingt in die Gemeinde. Was ich sagen will, gib nicht aus Routine einfach in die Gemeinde deinen Zehnten, sondern gib es mit dem Bewusstsein, ich gebe mein Geld in das Reich Gottes. Aber der Zehnte, dein Zehnter, gehört in die Gemeinde, zu der du gehörst. Jemand hat mal gesagt, du zahlst auch in dem Wirtshaus, wo du isst. Und nicht woanders. So, ich möchte, dass das klar ist und dass da kein Missverständnis ist. Okay, jetzt gehen wir weiter in dieser kleinen Serie. Eigentlich ist es nur ein winziger Ausschnitt und wir müssten noch so viel mehr vom Wort Gottes einfach heranziehen, um das zu erklären und dazu anzuleiten, wie wir in diese Leidenschaft für Jesus kommen. Eine wichtige Aussage ganz am Anfang war, die möchte ich wiederholen. Leidenschaft für Jesus ist keine Option. Es ist das Gebot Gottes. Es ist der Wille Gottes. Und wer das ignoriert und nicht ernst nimmt, der ignoriert die Herrschaft Gottes und macht sich selber etwas vor. Seid brennend im Geist ist kein Vorschlag für einige ganz Eifrige in der Gemeinde. Es ist ein Gebot Gottes, genauso wie du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht lügen oder irgendein anderes Gebot. Wir sind verpflichtet zu brennen, weil nur wenn wir brennen für Jesus, haben wir einen Schutz und haben wir eine Stärke, all den verführerischen Angeboten dieser Welt zu widerstehen. Wenn unser Herz nicht brennt für Jesus, früher oder später wird es für andere Dinge brennen. Wir können diesem geistlichen Gesetz nicht entrinnen. Und dann war eine andere wichtige Aussage die, dass um Leidenschaft zu bekommen für Jesus, müssen wir ihn erleben, wir müssen ihn sehen, wir müssen ihn spüren, mit unseren geistlichen Sinnen wahrnehmen. Weil nur wenn wir ihn sehen, werden wir beginnen, ihn zu schätzen. Und nur das, was du schätzt, kannst du auch lernen zu lieben. Was du nicht wirklich wahrnimmst, was dir nicht real ist, was für dich nicht wertvoll ist, wonach du dich nicht sehnst, du wirst es niemals lieben. Niemals. So, es ist so wichtig, dass wir uns auf diesem Weg begeben und dass wir unser Leben so einrichten, dass wir die Gegenwart Gottes tatsächlich erleben. David sagt, ich liebe den Wohnort deiner Gegenwart. Warum konnte er das sagen? Weil er so viele Male da war und so wunderbare Erfahrungen dort gemacht hat und so berührt wurde von dieser Wärme, von dieser Liebe, von dieser Annahme, von dieser Ermutigung, dieser Geborgenheit, die er dort in Gott erlebt hat. Und er schwärmt und sagt, ich liebe den Wohnort deiner Gegenwart. Psalm 26, Vers 8. Und Gott möchte, dass wir unser Leben so einrichten, dass wir Prioritäten setzen und dass wir lernen, fokussiert zu leben und dass das in uns die treibende Kraft wird. Wir wollen ihn sehen. Wir müssen ihn sehen. Es reicht nicht aus, nur an ihn irgendwie zu glauben. Ja, er ist da irgendwo. Sondern wir müssen ihn so wahrnehmen, dass unser Herz von ihm erwärmt wird, dass wir reagieren auf seine Güte und dass wir uns hingezogen fühlen. Komm, wir lesen mal Psalm 27. David ist ein Musterbeispiel eines Menschen, der brennt für Gott. Und wir können so viel lernen von ihm und all die wichtigen Wahrheiten über dieses Leben der Gemeinschaft mit Gott, über das Leben in der Gegenwart Gottes. Das können wir alles studieren bei David. Und hier im Psalm 27, Vers 1. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Was war sein Verlangen? Hier heißt es, die Freundlichkeit des Herrn. Das ist eine sehr unglückliche, sehr schwache, sehr dürftige Übersetzung. Das hat etwas mit unserer Kultur und unserem religiösen Verständnis zu tun. Fast alle Bibeln, die ich bis jetzt studiert habe, sei das in Englisch, sei das in Russisch, sei das in Spanisch und ich weiß nicht, was noch für Sprachen, alle sprechen von der Schönheit Gottes. Anzuschauen die Schönheit Gottes. Aber weil wir eine solche verarmte Vorstellung haben von der Beziehung zu Gott, sind Gefühle in der Beziehung mit Gott verdächtig. Wir haben das sogar zu einem Ideal gemacht. Bruder, ja, keine Gefühle. Ja, nicht schwärmerisch werden. Je weniger Gefühle in deinem Glaubensleben vorhanden sind, umso reiner und edler ist dein Glaube. Das ist, was viele glauben. Und es wird zu einem Ideal hochstilisiert. Ja, keine Gefühle im Glaubensleben. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Man kann nicht Gott nahe kommen, ohne von ihm berührt, erwärmt und überwältigt zu sein und ohne Gefühle, mit Gefühlen in unserem Herzen auf ihn zu reagieren. Das ist völlig unmöglich. Dazu ist er zu herrlich, zu überwältigend, zu überragend, zu wunderbar, zu lieblich und angenehm. Und David kannte diese Süßigkeit, dieses Aufleben in der Gegenwart Gottes. Im Psalm 36, Vers 10, spricht er von einem Strom der Wonne. Ein Strom der Wonne. Und Gott tränkt seine Kinder mit dem Strom der Wonne. An der Stelle übersetzt die russische Bibel Süßigkeiten. Ein Strom von Süßigkeiten. Vor einiger Zeit hatte ich mal den Impuls, man müsste doch mal schauen, was dieses Wort eigentlich wirklich bedeutet. Im deutschen Wonne, das ist auch nicht mehr so griffig irgendwie. Und dann habe ich herausgefunden, wo dieses Wort noch verwandt wird. Und dann habe ich einen Schock bekommen. Dieses gleiche Wort, was wir im Deutschen mit Wonne übersetzen, im Psalm 36, Vers 10, kommt vor in der Geschichte mit Sarah, wo sie von Gott erfährt, sie wird ein Kind bekommen im hohen Alter. Und dann sagt sie, soll ich etwa in meinem Alter noch der Liebeslust frönen? Und dieses Wort Liebeslust ist exakt das gleiche hebräische Wort, was verwandt wird im Psalm 36, Vers 10, was wir auf Deutsch mit Wonne übersetzen. Ist das nicht interessant? Wir haben vielmals in diesem Seminar diesen Bezug gehabt zwischen Braut und Bräutigam. Und da ist eine Brautbeziehung zu einem Bräutigam. Das ist das wahre christliche Leben. Das ist, wozu wir berufen sind. Ihn zu entdecken als den feurigen, brennenden, wohlwollenden Liebhaber unserer Seele. Der Bräutigam, der ein Verlangen hat nach uns. Natürlich, in keinerlei Weise hat das irgendwas mit Sexualität zu tun. Das will ich damit nicht andeuten, in keiner Weise. Aber die eheliche Gemeinschaft wird als ein Bild genommen von Paulus zwischen der Beziehung zwischen der Gemeinde und Jesus. Da ist eine solche Vertrautheit, eine solche Innigkeit, eine solche Nähe, zu der Gott uns einlädt. Und viele glauben das nicht. Und viele haben keinen Hunger danach. Und begnügen sich mit etwas, was für sie normal ist. Aber wir müssen umdenken. Normal ist das, was Gott für normal erklärt. Das ist normal. Wenn ein Steak aus der Gefriertruhe ein Steak in der Pfanne trifft, dann sagt es, du hast Fieber. Amen. Aber das Steak in der Pfanne sagt, ich bin das normale Steak, du bist tiefgefroren. Das ist die Wahrheit. So, das kommt immer darauf an, aus welcher Seite man das sieht. Und du denkst vielleicht, dein Glaubensleben ist normal, aber was sagt Gott darüber? Was sagt Gott? Und lass mich ein paar Checkpunkte geben. Wenn du nicht sagen kannst, meine Fähigkeit, Gott zu genießen, mich an Gott zu erfreuen, nicht an Segnungen, sondern an seiner Gegenwart, nimmt zu, bist du im Zustand des Abfalls. Hallo. Wenn da kein Hunger ist nach Gott, wenn da keine Sehnsucht ist, wenn da kein Schrei ist, wie kann ich dir näher kommen? Wie kann ich lernen, dich mehr zu lieben? Wie kann ich mehr mein ganzes Herz dir überlassen und ausbreiten? Wie kannst du mehr deine Herrschaft ausüben in meinem Leben? Wenn das nicht deine regelmäßigen Gebete sind, bist du geistlich tot. Du denkst vielleicht, du bist lebendig, aber das kommt nur daher, weil du deinen Maßstab nimmst. Aber nimm den Maßstab des Wortes Gottes. Brennt im Geist. Wir sollen heiß sein. Das ist, was Jesus sagt. Das soll ein Verlangen sein nach ihm. Und bei David, wir sehen das. Er kannte diese Schönheit Gottes. Er kannte diesen Genuss der Gemeinschaft mit Gott. Warum? Weil er ein fokussiertes Leben geführt hat. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. David war erfüllt von dieser Sehnsucht nach mehr von Gott. Den konntest du nachts um drei aus dem Tiefschlaf wecken und sagen, David, jetzt sofort, ohne nachzudenken, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Der hätte ich gesagt, ja, warte mal, ich hatte da so eine Menge Projekte und Dinge, die, warte mal, pass mal auf, also Moment, ich muss immer zu mir kommen. Ohne nachzudenken, er hätte vor Ort gesagt, ich will mehr von ihm. Ich will näher bei ihm sein. Ich will ihn mehr lieben. Ich will mehr seine Liebe erleben, was genau das Gleiche ist. Die Liebe in unserem Herzen zu Gott wird entzündet, wenn wir seine Gegenwart und sein Herz für uns kennenlernen. Und die Braut findet ihre Identität, oder die Gläubigen finden ihre Identität als Braut, wenn sie anfangen, den Bräutigam zu sehen. Veränderung kommt durch Sehen. Aber wir sehen das, was wir sehen wollen. Wir sehen das, was uns wichtig ist. Das, was für uns erste Priorität hat, das schauen wir an. Und David war fokussiert und sagt, eines habe ich erbeten, danach trachte ich. Dieselbe heilige Einseitigkeit findest du bei Maria. Kannst du dich an die Geschichte erinnern? Maria und Martha. Und Martha, oh, Jesus kommt und da muss alles schön sein, da muss alles ordentlich sein, alles nett sein, alles gerichtet sein, alles vorbei sein. Wäre ja peinlich, wenn was nicht passt irgendwie. Das klingt wie schwäbische Hausfrau, oder? Und was macht die Maria? Die setzt sich einfach zu den Füßen von Jesus, schaut ihn an. Und sie hört seine Worte und sie trinkt seine Worte. Und Martha wird ärgerlich. Und so ist das heute noch. Die Aktivisten werden ärgerlich auf die Anbeter, auf die Liebhaber Jesus. Ist immer noch so. Und sie sagt, kümmert dich das überhaupt nicht, dass ich hier alles tun muss? Und will noch den Herrn einspannen, dass er doch mal endlich die Maria auf Trab bringt. Und was sagt Jesus? Martha, Martha. Du bist um vieles besorgt. Aber eines tut Not. Eines. Nicht zwei, nicht drei, nicht fünf. Eins tut Not. Und Maria hat dieses eine verstanden und erwählt. Und du hast deine 15 Sachen, weil du diese 15 Sachen erwählt hast. Und die gute Botschaft ist die, durch den Spiegel des Wortes Gottes kannst du deinen jämmerlichen Zustand sehen und kannst umkehren und sagen, diese 15 Dinge an die Seite. Und ich wähle das eine, wovon Gott sagt, dass es das Wichtigste ist. Ich wähle das eine. David lebte ein fokussiertes Leben. An der Art, wie er seine Zeit verbracht hat, konnte jeder andere, ohne das Herz von David zu sehen, erkennen, was ihm wichtig war. Man konnte das einfach sehen. Er hat viel Zeit im Gebet verbracht. Er hat viel Zeit vor Gott verbracht in der Anbetung. Das war erkennbar. Er musste nichts sagen, er musste nur schauen, was tut der Mann in seiner Freizeit. Wende das auch auf dich an. Wenn du kein Arzt im Einsatz warst am Wochenende oder Hebamme oder Feuerwehrmann, oder etwas Entsprechendes. Wenn du die Möglichkeit gehabt hättest und du hast es vorgezogen, andere Dinge zu unternehmen an dem Wochenende, dann beweist du damit, hör gut zu, einen jämmerlichen Zustand deines Glaubenslebens. Erstens beweist du damit, dass du kein Verständnis hast, was Älteste sind. Weil du sagst, ja, die haben das von Gott, wir machen ein Seminar, Leidenschaft für Jesus, super, klasse, finde ich toll, geht zwar nicht hin, aber sollen die mal machen. Du glaubst nicht wirklich, dass sie die Aufseher deiner Seelen sind. Sie machen nur Vorschläge, die du nach Belieben ablehnen kannst. Wenn du das glaubst, hast du kein Verständnis von neutestamentlicher Gemeinde und kein Verständnis von Ältestenschaft. Aber noch viel dramatischer, du verstehst nicht, dass Gott seine Hand ausstreckt und sagt, ich will dich erlösen. Aus deiner Routine, aus deinem Langeweile, aus deinem Zerstreutsein. Ich will dich zu mir ziehen, ich will mich offenbaren. Ich will dich rausholen aus deinem gelangweilten Christsein und hineinbringen in ein Liebesabenteuer mit mir. Das ist das Anliegen Gottes. Und nicht wenige von euch sehe ich heute zum ersten Mal. Und ihr habt es verpasst. Und ich sage das nicht, weil ich unbedingt einen vollen Saal haben will. Gott weiß das. Manchmal fahre ich hunderte von Kilometern, um 5 Leute für ein paar Stunden zu treffen und fahre in der Nacht wieder zurück. Ich brauche keine vollen Säle, ich brauche hungrige Herzen. Aber wenn da Herzen sind, die kalt sind, die gleichgültig sind, dann kann ich sehr klar werden und sehr ernst werden. Und für einige ist es notwendig, dass sie eine klare, ernste, scharfe Ansage bekommen. Weil dann an deiner Reaktion deines Herzens, die zunächst mal höchstwahrscheinlich Ärger sein wird, Empörung, was maßt der sich an? Wie kann der mir so etwas sagen? Mein Glaubensleben ist jämmerlich. Das ist eine Beleidigung. An der Empörung in deinem Herzen kannst du jetzt arbeiten und kannst sagen, warum empöre ich mich? Sprechen die Fakten dafür, dass das wahr ist? Oder sprechen die Fakten dafür, dass ich ganz bösartig beleidigt worden bin? Und dann verlange ich mein Recht. Das ist, warum Jesus scharf war mit Pharisäern. Nicht, weil er Lust hatte am Provozieren, sondern weil er ihnen eine letzte Gelegenheit geben wollte zur Buße. Damit sie konfrontiert sind mit dem, was im Herzen ist. Wenn das Wort Gottes kommt, wird das Herz offenbar. Und ihr Herz wurde offenbar. Und sie merkt auf einmal, wir haben Pläne, Mordgedanken gegenüber Jesus. Und da war ihre letzte Chance, noch einmal zu sagen, hallo, wie passt das zusammen? Wir glauben an das Wort Gottes. Wir glauben an einen liebenden, gütigen Gott, der Freundlichkeit und Liebe geboten hat. Und hier kommt dieser Jesus und er hat nichts anderes getan, als uns die Wahrheit zu sagen und wir wollen ihn umbringen. Etwas stimmt in unserem Glaubensleben nicht. Irgendwie klafft die Realität unseres Herzens mit dem, was wir vorgeben zu glauben, völlig auseinander. Wir sind in einer ernsten Lage. Das ist der Grund, warum Jesus mit den Frommen so scharf gesprochen hat. Nicht, weil er sie nicht geliebt hat, sondern weil er sie geliebt hat. Weil er für sie war. Weil er wusste, die letzte Chance, Fromme, die in Verblendung sind über sich selber, zurückzubringen zur Wahrheit, ist ihr Herz zu offenbaren. Das ist die letzte Chance. Das ist der Grund. Hast du dich jemals gefragt, warum der liebe, freundliche, barmherzige Jesus gegenüber den Pharisäern so knallhart war? Otterngezücht, getünchte Gräber, außen schön, da drinnen alles nur Mode und Tod. Warum hat er so mit ihnen gesprochen? War er ärgerlich? Ging er nachts nach Hause und hat gesagt, Vater, mit mir ging's wieder durch, vergib mir. Hat Jesus gesündigt? Oder war er in der Liebe? Gott ist Liebe und Jesus ist immer Liebe. Das Problem ist, die Frommen machen sich einen netten, harmlosen Jesus, der noch lächelt und uns bestätigt, wenn wir auf dem Weg des Abfalls sind. Und das ist nicht der Jesus der Bibel. Und das sind auch nicht die Diener, die Jesus schickt. Sondern wenn jemand in Gefahr ist, völlig kalt zu werden und abzufallen und völlig im Selbstbetrug zu leben, dann kommt ein starkes, scharfes, aufrüttelndes Wort. Und die gestern da waren und die vorgestern da waren, sind Zeuge. Weder am Freitag noch am Samstag habe ich so gesprochen. Aber heute ist eine andere Atmosphäre. Heute sind andere Herzen da. Und der Geist wirkt anders. Entspann dich, ist gleich vorbei. Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir müssen Wahrheit bekommen über unser Herz. Wir müssen eine Checkliste haben. Was sagt das Wort Gottes? Was sind die Merkmale, an denen ich prüfen kann, ob ich wirklich im Glauben bin? Paulus sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und wenn mich dieses Thema, Gott zu lieben von ganzem Herzen, wie kann ich darin wachsen? Wie kann ich darin zunehmen? Wenn mich das kalt lässt, wenn mich das nicht interessiert, wenn ich andere Dinge zu tun habe, während so etwas angeboten wird, dann beweise ich damit, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Und wenn dich das trifft, das trifft ja nur einige unter uns, wenn dich das trifft, tu Buße, kehr um, lass Wahrheit an dein Herz, distanziere dich von deiner Empörung und sage, recht hat der Mann, das betrifft genau mein Herz, das ist mein Leben. An der Art, wie ich lebe, ist erkennbar, wo meine Prioritäten sind. Vorhin hat es die Elke gesagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Du musst nur herausfinden, mit was du dich beschäftigst, wonach du dich sehnst, worauf du dich freust, welche Dinge für dich wichtig sind. Dann weißt du, wo dein Herz ist. Und Gott möchte, dass wir von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen an ihm hängen, Entschuldigung, und ihm nachjagen und ihn haben wollen und über den Zustand unseres Glaubenslebens bekümmert sind und sagen, Herr, hilf mir, dir näher zu kommen, dich mehr zu erkennen, mehr zu brennen, dich mehr zu lieben. Hilf du mir, dass du Nummer eins wirst in meinem Leben. Hilf du mir, über meinen Zustand bekümmert zu sein. Das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, selig sind, die Leid tragen. Unser Problem ist, wir sind so satt und wir tragen so wenig Leid. Und da ist so wenig Verständnis da, was wir haben, ist doch nur ein Bruchteil von dem, was wir haben können und was wir haben sollen. Und eine solche Einstellung, ach weißt du, ich bin eigentlich mit dem, was ich habe, ganz zufrieden. Eine solche Einstellung beweist, wie kalt und wie herzlos sind wir gegenüber der Welt. Denn nur eine brennende Gemeinde wird eine Missionsgemeinde sein. Eine brennende Gemeinde, die das Verlangen hat, dass die Menschen unseren wunderbaren Gott kennenlernen. Weil wir ihn so lieben und weil wir ihn so schätzen und weil wir wissen, das ist, was sie brauchen. So, es geht nicht darum, ob du mit deinem Leben zufrieden bist. Es geht darum, ist Gott zufrieden? Sag Gott, du hast das Maximum erreicht. Mehr ist nicht drin. Dann setz dich zur Ruhe. Aber wenn da Dimensionen sind, des Brennens, der Leidenschaft, der Dienstbereitschaft, der Opferbereitschaft, der Hingabe, wenn da Dimensionen sind, die Bibel uns beschreibt, in die wir nicht sind, dann müssen wir da reindrücken und müssen sagen, Gott, hilf mir, bring mich vorwärts, erlaube mir nicht zu schlafen, erlaube mir nicht, mich zur Ruhe zu setzen, erlaube nicht, dass ich einfach irgendwie darüber gleichgültig bin. Ich will nicht gleichgültig sein über meine Gleichgültigkeit. Es fängt an mit einer Entscheidung. Es fängt an mit einem Aufstand gegen das kalte, gleichgültige Herz. Es fängt damit an, dass wir sagen, Herr, die Fakten sagen mir, das reicht nicht. Die Fakten sagen mir, das ist nicht normal. Geh nicht bitte von deinen Gefühlen aus. Geh nicht aus von deinem Selbstverständnis. Wir sind Meister darin, den Maßstab Gottes auf unsere Länge zu kürzen, ihn anzupassen. Und dann stellen wir uns ganz stolz neben den Maßstab und sagen, passt, wie immer. Aber der Maßstab Gottes ist Brennen, Leidenschaft, Sehnsucht, Verlangen. Und das zeigt sich in deinem Kalender. Zeig mir deinen Kalender Und ich sage dir, wo dein Herz ist. Zeig mir deinen Kalender und zeig mir deine Bankauszüge und ich sage dir, wo dein Herz ist. Amen. Wir sind nicht wirklich davon überzeugt oder zu wenig, dass Gott noch so viel mehr hat und dass wir es haben sollten. Sondern wir sind von anderen Dingen überzeugt. Und diese falsche Überzeugung, das nennt die Bibel Unglaube. Unglaube ist nicht, ja, ich kann nicht so vertrauen, ich kann nicht so glauben, leider habe ich so einen schwachen Glauben. Das ist nicht Unglaube. Unglaube ist ein starker Glaube, eine starke Überzeugung von Lügen. Das ist Unglaube. Und wenn etwas das Wirken des Heiligen Geistes hindert, dann ist es der Unglaube der Gläubigen. Jesus kam nach Nazareth und da war diese distanzierte Haltung, diese Art, alles menschlich einzusortieren. Wer ist denn das überhaupt? Und was hat denn der von der Ordination? Und wo kommt denn der überhaupt her? Und seine Familie und die Söhne, die Brüder, das kennen wir doch alles. Wir wissen doch, was das für welche sind und was will denn der uns jetzt hier erzählen? Auf dieser Ebene begegneten sie Jesus und sie haben nichts empfangen. Und sogar als Reaktion dann auf seine Predigt, die ihnen helfen wollte, hatten sie das Verlangen, ihn umzubringen. Und dann sagt das Wort Gottes, er konnte dort keine Wunder wirken. Wegen ihres Unglaubens. Jesus hätte so gerne dort auch Wunder getan. Und der allergesalbteste und der allervollmächtigste Diener Gottes war, der jemals über diesen Planeten gelaufen ist, konnte in Nazareth keine Wunder wirken. Heißt nicht, er wollte nicht. Er war nicht interessiert. Er konnte nicht. Er wurde gebremst und gehindert. Aber wir haben uns einen allmächtigen Jesus gemacht. Der wird von unseren Sünden, von unserer Kälte, von unserer Gleichgültigkeit nicht behindert. Er ist allmächtig, er kann alles. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Der Jesus der Bibel, sobald er vom Himmel herabkommt und besucht eine Gemeinde, wird begrenzt durch die Herzen der Gläubigen. Es ist heute nicht anders als damals. Er konnte nicht wirken wegen ihres Unglaubens. Ihre Herzenseinstellung hat den Fluss des Heiligen Geistes unterbunden. Wenn wir das uns vor Augen führen, welche Macht wir haben als Winzlinge gegenüber einem solchen gewaltigen Gott, wir können sein Handeln stoppen. Wir können ihn die Hände binden. Wenn wir das wirklich glauben, dann sind wir erschrocken und dann sagen wir, bitte, bitte, hilf du mir, dass ich nicht hier der Stein des Anstoßes bin, dass ich nicht hier den Strom des Geistes hindere, wenn der Heilige Geist kommen will und will uns Jesus offenbaren. Hilf du mir, dass ich nicht das Problem bin. Aber die an diesen selbstgemachten, harmlosen und gleichzeitig allmächtigen Jesus glauben, der nicht in der Schrift so vorkommt, sind wir völlig entspannt, weil wir haben keine Verantwortung. Du, wenn Gott nicht kommt, dann wahrscheinlich der Pastor ist nicht im Geist oder das Lobpreisteam hat sich nicht richtig vorbereitet oder irgendetwas ist. Es sind unsere Herzen. Unsere Herzen. Und Leidenschaft für Jesus kann nur entstehen, wenn wir unser Herz bewahren. Und wenn wir den Heiligen Geist bitten, unser Herz zu erforschen. Und wenn wir Dinge sehen wollen, die wir so dringend notwendig sehen müssen. Und wenn wir umkehren, wenn wir auf das, was Gott uns zeigt, reagieren. Und dieser Unglaube, diese feste Überzeugung, es ist schon alles gut, es ist alles richtig. Das hat einen Grund. Und der Grund ist ganz einfach der, dass statt, dass wir erlauben, dass Gott den Hunger unseres Herzens stillt, Unsere Sehnsucht nach Geborgenheit, unsere Sehnsucht nach Wertschätzung, nach Anerkennung, unsere Sehnsucht nach innerer Erfüllung und Befriedigung, statt dass wir ihm erlauben, diese Bedürfnisse zu erfüllen, rennen wir los und erfüllen die Bedürfnisse unseres Herzens auf unsere eigene Art und Weise. Jeremia 2,13. Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Gott sagt, er ist die lebendige Quelle. Was wir brauchen, kommt von ihm. Er sagt, sie verlassen mich, die lebendige Quelle. Und dann hauen sie sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Das heißt, sie machen sich viel Mühe mit minimalen Ergebnissen. Viel Mühe, viel Plackerei und wenig Ergebnisse. Und wir müssen zurückkommen. Und wir müssen glauben, was die Schrift sagt. Wir müssen einen Glauben entwickeln, der so ist, wie die Schrift sagt. Dass er die Quelle ist. Wohin haben wir es gehört? Wen der dürstet, komme zu mir. Da steht nicht, wen dürstet, komme zu Gottesdiensten. Der komme zu mir. Man kann zu einem Gottesdienst kommen, ohne sein Herz Jesus zu nähern. Das ist möglich. Aber wer weiß, dass die Gegenwart Gottes da ist und auf uns wartet, der wartet nicht bis zum Sonntag, sondern der braucht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und jeden Tag wird er trinken und jeden Tag wird er vor Gott sein. Weil er weiß, ein geistiges Leben kann nur behalten werden und vertieft werden und sich entwickeln durch Gemeinschaft mit Gott. Und das ist nicht eine fromme Pflicht, sondern ich habe keine andere Wahl. Ich will es, ich brauche es, ich muss es. Ich muss gar nicht darüber nachdenken, ob ich morgen bete oder nicht. Ich brauche nicht darüber nachzudenken, weil ich schon ein heiliges Gelübde gemacht habe wie David. Jeden Tag werde ich dein Angesicht suchen. Jeden Tag werden meine Lippen dich preisen. Jeden Tag werde ich dein Angesicht suchen. Das ist schon beschlossen. Ich muss nicht überlegen, wie ich mich morgen fühle. Mein Gebetsleben hat nichts damit zu tun, wie ich mich morgen fühle, sondern es hat etwas damit zu tun, dass ich weiß, Gott wartet auf mich und Gott will mich. Und ich habe darauf reagiert und ich habe eine Grundsatzentscheidung getroffen. Und diese Grundsatzentscheidung beinhaltet jeden Tag meines Lebens, jeden Tag. Und darum muss ich morgen nicht überlegen, bete ich oder bete ich nicht. Aber viele leben nicht aus Entscheidung, sondern leben aus Gefühl. Und manchmal hat man sogar Lust zum Beten. Und dann würde man sogar beten, wenn man nicht so viel zu tun hätte. Aber das Feuer, das Drängen, diese innere Schubkraft des Geistes entwickelt sich nur dann, wenn wir aus Wahrheit leben, aus Hingabe, aus Entschiedenheit. Und wo wir erlauben, dass Gott unser Denken erneuert und dass wir anfangen, die Dinge für wahr zu halten, ganz praktisch, die Gott in seinem Wort geschrieben hat. Und wenn wir nicht in Gott gesättigt sind, dann werden wir, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das wahrhaben oder nicht, wir werden unsere Sättigung und Befriedigung in den Dingen der Welt holen. Niemand kann sagen, nein, das ist bei mir nicht so, eher sterbe ich. Nein, du wirst dich an den Quellen dieser Welt versuchen, satt zu trinken. Du wirst es tun. Und da ist das Dilemma. Die Lust der Welt tötet unser Glaubensleben, tötet unser Hunger. Das ist, was Jesus sagt. Denk an das Gleichnis, wir nennen das Gleichnis vom Sämann, das ist das Gleichnis vom Herzen. Und dort im dritten Herzensboden, wo die Dornen alle aufwachsen und das Wort ersticken, was sind die Dornen? Sind die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums, die Begierden nach den übrigen Dingen und Lukas ergänzt noch die Vergnügungen der Welt. Diese Dinge kommen in unser Herz hinein. Und sie ersticken das Wort. Dann haben wir es gehört, haben es sogar bejaht. Aber es bringt keine Frucht. Es bringt keine Frucht. Wenn wir das nur wirklich uns vor Augen halten, jedes Mal, wenn du dich vor dem Fernseher setzt und berieselst dich mit Dreck, mit Bosheit, mit Perversion, mit schmutzigen Dingen, wenn du da einhalten würdest, abschalten und liest das Wort Gottes und sagst, was ich jetzt tue, ich besudle meine Seele. Ich atme den Geist dieser Welt ein. Ich lasse diesen mordgierigen Drachen mich anhauchen. Wenn du das dir selber sagen würdest, du hättest keinen Mut mehr, nochmal wieder anzumachen. Ich muss mein Leben retten. So, was tun wir? Wir sagen, Jesus, bitte zur Seite. Alle Bibelwahrheiten, bitte zur Seite. Wir sind jetzt müde, wir sind jetzt erschöpft. Wir haben einen harten Arbeitstag hinter uns. Wir brauchen jetzt Erholung. Und wir erholen uns beim Anschauen, jedenfalls viele von uns tun das, beim Anschauen von Dingen, die so schrecklich, so böse, so gemein, so schmutzig sind, dass Jesus dafür gestorben ist. Und wir holen uns beim Anblick dieser Dinge. Ist das nicht verrückt? Sind wir da nicht schizophren? Und wir können nicht brennen für Jesus, wenn wir unsere Lust von den Dingen der Welt tun. Das ist völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Die Vergnügungen der Welt. Paulus sagt, irrt euch nicht, lasst verspottet nicht Gott. Irrt euch nicht. Im Englischen noch stärker. Be not deceived. Seid nicht getäuscht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, muss er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Er wird das, ob das ihm gefällt oder nicht, weil er hat gesät. Und was man sät, muss man ernten. Und wenn wir Entscheidungen treffen nach den Lüsten des Fleisches und dein Fleisch ist nicht anders als mein Fleisch und anders als das Fleisch von Paulus. Das Fleisch hat eine Gier nach schrecklichen, perversen, gemeinen, abscheulichen Dingen. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Es ist völlig untherapierbar. Es ist unbelehrbar. Und das Fleisch giert und verlangt nach Dingen, die dein geistiges Leben zerstören werden. Das Verderben, das wir ernten müssen vom Fleisch, ist nicht, dass du gleich morgen tot umfällst. Du schaust dir einen schmutzigen Film an, morgen fällst du tot um. Nein, das ist nicht so. Und weil das nicht so ist, sagen wir, guck, das stimmt gar nicht. Aber Paulus redet von Saat und Ernte. Und zwischen Saat und Ernte vergeht ein langer Zeitraum. Und wenn dann Dinge passieren, bringst du das überhaupt nicht mehr in Zusammenhang mit der Saat, weil das lange Zeit her ist. Aber das Gesetz von Saat und Ernte wirkt. Und was ist das Verderben, das wir ernten müssen vom Fleisch, wenn wir auf das Fleisch gesät haben? Was ist das Verderben? Unser Herz wird kalt. Unser Hunger nach Gott stirbt. Unser Verlangen, Gott zu suchen, ihm näher zu kommen, ihn mehr zu lieben, stirbt. Das ist das Verderben. Und viele Leute gehen sonntags in einen Gottesdienst und sind geistlich längst erstorben. Längst erstorben. Und das ist eine so traurige Angelegenheit. Aber Gott ist der, der Tote lebendig machen kann. Wenn wir wahr werden, wenn wir echt werden, wenn wir uns demütigen, wenn wir die Wahrheit ehren und sagen, Gott, du hast recht, ich habe mich getäuscht und hatte gehofft, du würdest es auch nicht merken. Ich habe ein Lebensstil gelebt, um mein Fleisch zu befriedigen. Und jetzt bin ich hier, kalt, leblos, alles, was in mir noch lebt, ist der Ärger gegen diese Botschaft. Und Gott sagt, ich kann Tote lebendig machen. Kehr um, nimm Wahrheit, demütige dich. Und Gott wird dich lebendig machen. Gott wird dich wieder aufrichten. Und wird diese diese fast ersterbende Flamme der Liebe wieder anblasen und entfachen. Gott kann den glimmenden Docht wieder zu einer vollen Flamme werden lassen. Eine Flamme der Leidenschaft, der Liebe, des Brennens, der Sehnsucht, der Opferbereitschaft, der Dienstbereitschaft. Ein Leben für die Ehre Gottes zu führen, das kann wieder Nummer eins werden in deinem Herzen. Es ist möglich. Aber es wird nur geschehen, wenn du umkehrst und wenn du erlaubst, dass Wahrheit deine Entscheidungen prägt. Und wenn du bereit bist, deine Entscheidungen anhand von Wahrheit zu richten, richtet euch selbst, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was heißt das? Richtet euch selbst. Das heißt, es ist keine Einladung zur Selbstverdammnis, sondern es ist eine Einladung, anhand des ewigen Wortes Gottes meinen Lebensstil zu bewerten, zu überprüfen und zu testen. Und wenn Gott sagt, das führt zu Tod, dann führt das zu Tod. Und wenn Gott sagt, das ist ihm ein Gräuel, dann ist ihm das ein Gräuel. Und wenn Gott sagt, das sind Scheusale, wie er zu Ezekiel gesagt hat, sagt den Leuten, tut die Scheusale weg, die ihr vor eure Augen gestellt habt. Da waren gläubige Menschen, die haben gesagt, Gott ist Gott, wir sind seine Kinder. Und sie stellten Scheusale vor ihre Augen. Wie heute. Viele Gläubige haben Scheusale vor ihre Augen. Schreckliche Dinge, die mit der Reinheit, der Klarheit, der Eindeutigkeit, der Schönheit, der Heiligkeit Gottes nichts zu tun haben. Und von denen sie wissen, von diesem Dreckzeug werden sie nicht ein Fitzelchen mitnehmen können in den Himmel. Weil da stehen Cherubim mit flammendem Schwert. Und nichts Unreines kommt dort hinein. Nichts. Nichts Unreines. Und wenn wir ernst machen mit Gott, dann sagen wir, wenn es nicht im Himmel akzeptiert ist, ist es auch nicht auf Erden akzeptiert. Es gibt nicht zwei Maßstäbe. Gott hat nicht zwei Vorstellungen von heiligem Leben für den Himmel und für die Erde, sondern Gott hasst die Sünde. Fertig. Und sagt, lass dich prägen, empfange eine neue Prägung. Fang an in den Gedanken, fang an die Dinge zu nennen, wie ich sie nenne. Hör auf zu entschuldigen, hör auf zu verharmlosen, hör auf die Sachen irgendwie nett zu reden, sondern nenne sie, wie Gott sie nennt. Paulus sagt zu den Korinthern, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Hast du schon mal dir Gedanken gemacht, warum es notwendig ist, an wiedergeborene, geisterfüllte Christen ein Wort zu schreiben? Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Vor ein paar Jahren las ich einen E-Mail-Austausch, ein E-Mail-Forum von Pastoren. Und sie unterhielten sich per E-Mail über Harry Potter. Ich weiß gar nicht, was man da sich so viel darüber unterhalten kann, aber sie konnten das wochenlang. Und ich werde das nie vergessen. Einer schreibt, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich habe alle Bände mit großem Gewinn gelesen und freue mich schon auf den nächsten Band. Geisterfüllte Pastoren. Aber ich frage mich, welcher Geist hat diesen Pastor erfüllt? Ich vermute, es ist der Geist der Welt, der Geist der frommen Enttäuschung. Für Gott ist jeder, der Zauberei tut, ein Gräuel. Das ist, was die Bibel sagt. Wie kann ich Gefallen daran haben, zu lesen, wie andere Zauberei treiben? Wie kann ich daran Gefallen haben? Wenn ich ein Mann Gottes bin, wie passt das zusammen? Aber wir haben unsere eigenen Maßstäbe, wir haben unsere eigenen Ideen und dann passt das irgendwie. Lasst uns nüchtern werden. Lasst uns sagen, Gott ist Gott und Gott hat das Recht, meine Verhaltensweisen, meine Entscheidungen, mein Freizeitverhalten zu beurteilen. Gott hat das Recht. Und wir zwingen Gott, den Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat, sich solchem Dreck auszusetzen. Kein Wunder, dass da kein Gebetsgeist ist. Kein Wunder, dass da keine brennende, flammende, feurige Anbetung ist, wo man irgendwie sagen muss, hey, jetzt sind 3 Stunden rum, wollen wir heute noch ein Wort hören oder gehen wir jetzt noch tiefer oder was machen wir? Aber für uns ist das utopisch, eine Stunde anzubeten. 3 Stunden, wo gibt's denn das? Ich bin an solchen Orten gewesen. Eine Gemeinde in Moldawien. Nie war Anbetung unter 3 Stunden. Maximum 5 Stunden. Und was mir am meisten gefallen hat, ich reise 2000 Kilometer an. Da ist 5 Stunden anbete und nicht ein einziger sagt, hey, wir haben doch einen Gastsprecher, der kommt von so weit her, der kann doch nicht umsonst gekommen sein, der muss jetzt mal predigen, wir können doch hier jetzt nicht 5 Stunden anbeten. Kein Mensch hat interessiert, ob da ein Gastsprecher ist oder nicht, weil Jesus da war. Nach mehreren Stunden Anbetung, die Gegenwart Gottes war so intensiv über der Versammlung, dass ohne dass irgendeiner was gemacht hat, Dämonen einfach mit lautem Schreien ausgefahren sind. Einfach so. Wenn Gott kommt, hält das kein Teufel aus. Aber wenn mehr qualmende als brennende Christen zusammenkommen und eine kleine Pflichtübung hinlegen, das halten Dämonen locker aus, ganz locker. Da haben die überhaupt kein Problem mit, weil es eine Anbetung ist aus einem geteilten Herzen, mit der Gier nach den Dingen der Welt. Und da kommt keine Heiligkeit Gottes. Und wenn du Gott wärst, du würdest zu einer solchen Versammlung auch nicht kommen. Gott kommt, wo er geehrt wird. Gott kommt, wo er als Herr, als König, als Liebhaber geehrt wird und wo alle Herzen ihm zufliegen, da kommt er. Das Maß unseres Hungers und das Maß unserer Reinheit bestimmt das Maß der Gegenwart Gottes. Wenigstens diesen Einsatz schreib auf. Das Maß unseres Hungers und das Maß unserer Herzensreinheit bestimmt das Maß der Gegenwart Gottes. Das ist ein wahrer Satz. Und mit diesem Satz ist erklärt, warum wir so homöopathische Dosen des Heiligen Geistes haben. Man kann sich nur noch schwach erinnern. Ja, da war mal etwas Tieferes, etwas Brausendes, etwas Mächtiges, wo wir alle irgendwie drin waren. Aber jetzt sind wir so schnell abgelenkt. Wir schaffen das mit Leichtigkeit, während der Anbetung an alle möglichen Dinge zu denken, auf die Uhr zu schauen, zu gähnen, zu uns zu langweiligen, uns hinzusetzen und zu sagen, geht es heute wieder länger als 20 Minuten? Ihr Lieben, unser Herz ist so weit weg. So weit weg. Wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren. Jesus sagt, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Der Zustand des Herzens entscheidet darüber, ob und wie viel ich sehe von der Schönheit Gottes. Der Zustand des Herzens. Das ist das Einzige, was entscheidend ist. Nicht, was die anderen tun, sondern was ich tue. Mein Herz. Selig sind, die reines Herzens sind. Und das reine Herz, das bedeutet, das ist ausgerichtet. Das weiß, was es will. Und es ist klar. Und man kann erkennen, das ist, was ich will. Jakobus sagt, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Die Wankelmütigen, das ist ein interessantes Wort. Und es bedeutet, die sind in ihrem Denken und Fühlen und Wollen hin und her gerissen. Sie können sich nicht entscheiden. Sie wollen das eine, aber sie wollen auch das andere, obwohl beides zusammen nicht geht. Aber sie wollen beides haben. Sie wollen die Lust der Welt haben und sie wollen Gott lieben. Und man kann nicht beides haben. Jakobus ist so klar. Er ist nicht hart, er ist klar. Leute gewöhnen sich an, wenn sie etwas hören, was ihrem Fleisch wehtut, sagen sie, Mann, der ist aber hart. Gott ist nicht hart, sondern Gott ist klar. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Härte und Klarheit, ein Riesenunterschied. Der hart ist, kümmert sich nicht um dich. Du bist ihm völlig egal. Aber Gott ist nicht hart, Gott ist klar. Warum ist er klar? Weil er sich kümmert um dich. Weil er sagt, das ist, was du brauchst. Das ist das Einzige, was dir hilft. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Ihr müsst euch entscheiden. Und die, die Freundschaft mit der Welt haben wollen, sagt Jakobus, sind Feinde Gottes. Und in vielen Gemeinden treffen wir Feinde Gottes an. Pfingstlich charismatische Feinde Gottes. Jeden neuen Film, jedes neue Video, jedes neue Dings, was da kommt, alles müssen sie mitmachen. Wir müssen ja mitreden, wir wollen ja unsere Freunde evangelisieren. Das ist der Vorwand, warum wir in jeden Streifen laufen. Egal wie viel Nacktheit, Gewalt und Perversion und Bosheit und fluchbeladene Worte dort in diesem Film vorkommen, wir müssen da einfach hingehen. Und tarnen das Ganze noch damit, dass es uns hilft für Evangelisation. Wie viele Bordelle musste Jesus besuchen, um Prostituierten effektiv zu dienen? Hallo? Wie viele Drogen musste er nehmen, um Drogenabhängigen zu dienen? Wie viele Sauftouren musste er mitmachen, um den Säufern zu dienen? Seine fromme Illusion. Oh ja, Herr der Ringe, weißt du, da lernen wir noch über den Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, einen vielleicht 5 Sekunden Ausschnitt aus Herr der Ringe zu sehen. Und ich habe niemals einen dämonischeren Film gesehen als den, wo mehr finstere Salbung kam. Eine enorme Salbung ist heute auf Videos, auf Filme, auf Musik. Eine Salbung aus der Hölle. Und sie ist so perfekt und sie zieht. Und wenn wir unser Herz nicht bewahren, dann lassen wir uns von diesen Dingen ziehen. Und jedes Mal, wo du dich freiwillig, ohne Not öffnest für diese Dinge, haucht der Drache dich an. Verstehst du das? Der Drache haucht dich an. Werde wach. Wenn ich Freund Gottes sein will, kann ich nicht jede Vergnügung dieser Welt mitmachen. Und wenn dann nach einem Prozess des Suchens Gott tatsächlich in die Tiefe geht und mein Herz verändert, erst ist nur eine Entscheidung, aber dann arbeitet Gott und er ändert meine Gefühle, ändert meinen Geschmack, weil ich meine Werte geändert habe. Und zum Schluss sage ich, wie konnte ich jemals freiwillig mir diesen Dreck ansehen? Wie ist das möglich gewesen, dass ich mich Christ genannt habe, ein Heiliger, ein Mann Gottes, und ich habe mir dieses Zeug angeschaut. Niemand hat mich dazu gezwungen und ich habe es freiwillig mir angeschaut. Es ist unglaublich. Dank sei Gott, dass das jetzt für mich ein Ekel ist. Dank sei Gott, dass das für mich eine schreckliche Vorstellung heute ist. Dank sei Gott, dass Gott ein Werk tut und dass er meinen Geschmack verändert und dass ich lerne zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Viele haben einen harmlosen Jesus, weil sie nicht wirklich glauben, was die Schrift sagt, dass ein enormer Hass auf das Böse, auf die Sünde im Herzen Jesu ist. Weil sie das nicht glauben, können sie auch nicht wirklich glauben, dass eine brennende Liebe in seinem Herzen ist. Diese Dinge gehen zusammen. Verstehst du das? Weil Gott Liebe ist, muss er das Böse hassen, weil das Böse zerstört Liebe. Und wenn Gott das Böse nicht hasst, dann ist er auch kein liebender Gott. Und wir haben uns einen zahmen, handzahmen, domestizierten Jesus gemacht. Der kann schweigen, während wir uns vom Drachen anblasen lassen. Aber der Jesus der Schrift hat Augen wie Feuer und ein Schwert, das bohrt und schneidet, kommt aus seinem Mund. Und seine Rede gibt niemals Frieden demjenigen, der im Kompromiss bleiben will. Niemals. Seine Rede gibt keinen Frieden und keine Bestätigung denen, die im Schmutz dieser Welt bleiben wollen, sondern beunruhigt diese Menschen. Und dann kommen die Frommen und sagen, das verdammt mich, das gibt mir Schuldgefühle. Ja, wenn du in Sünde lebst, hast du allen Grund, Schuldgefühle zu haben, wenn das Schwert kommt. Du hast allen Grund. Und die Schuldgefühle sind die letzte Alarmglocke. Kehr um! Du zerstörst dich selbst. Freundschaft mit der Welt ist gleichbedeutend mit Feindschaft gegen Gott. Das ist, was die Bibel sagt. Glauben wir das wirklich? Ich meine nicht, ob wir das für wahr halten, ob wir das, wenn das am Sonntag vorgelesen wird, alle abnicken, sondern gilt das auch Montagabend, Dienstagnacht? Gilt das im Alltag, wenn niemand da ist, wenn wir ganz alleine sind? Gilt dieses Wort? Ist das für uns maßgebend? Das müssen wir uns fragen. Selig, die reines Herzens sind. Halleluja. Denn sie werden Gott schauen. Und ich sage das am Anfang und damit schließe ich dann den Bogen und komme so langsam, aber langsam zum Ende. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Jesus hat ein Verlangen nach unserer Nähe. Er will, dass wir nahe sind. Und wir können nah sein, wir können noch näher kommen und wir können weit weg sein. Jesus sagt einmal zu den Menschen um ihn herum, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. So, die waren im Lobpreis. Und Jesus sagt, das Herz ist weit weg. Und was Gott interessiert, ist das Herz. Und das Herz muss in Übereinstimmung sein mit dem, was wir beten und sagen und singen. Und wir haben fantastische Dinge heute gesungen. Kannst du dich erinnern? Ich will dich sehen, wie du bist. Von Nähe und von Freundschaft und von Heiligkeit haben wir gesungen. Und Gott sagt, ich möchte, dass das, was auf deinen Lippen ist, identisch ist mit dem, was in deinem Herzen ist. Jesus will, dass wir nah sind. In derselben Passage, die ich eben zitiert habe, Jakobus, wo es heißt von den Wankelmütigen, dass sie ihr Herz reinigen sollen. Dort beginnt der Vers damit, naht euch zu Gott. Und er wird sich zu euch nahen. Das bedeutet, du entscheidest, wie nah du an Gott dran bist. Du entscheidest, nicht Gott. Und wir suchen Gott. Und wenn wir Gott suchen, wird er auf uns aufmerksam. Und dann wird er kommen und sich uns offenbaren. Wir entwickeln Hunger. Wir entwickeln Verlangen. Wir gehen praktische Schritte im Alltag, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und obwohl wir alle gleich geliebt sind, vielleicht ist es ein Schocker für euch, sind wir durchaus nicht alle gleich nah dran am Herrn. Da gibt es sehr große Unterschiede. Obwohl wir alle gleich geliebt sind, sind wir nicht gleich nah dran am Herzen Gottes. Aber wir können näher kommen. Wir können einen Lebensstil lernen, Gott zu suchen und uns ihm zu nähern. Und man kann nicht sich Gott nähern, ohne von seiner Wankelmütigkeit sich zu entfernen und zu verabschieden. Wir müssen sagen, das wollen wir, und weil wir das eine wollen, müssen wir und werden wir das andere loslassen. Das ist, was Jakobus sagt. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Entscheidet euch. Wollt ihr Gott? Dann lasst die Lust der Welt los. Lass es los und sag Gott, ich vertraue dir, dass du durch diese Durchstrecke mir hilfst und dass du mir gibst, was ich brauche an Erfüllung und Sättigung und Befriedigung. Bei Hiob heißt es, wirf das Gold in den Bach und dann wirst du an Gott deine Lust haben. Du kannst nicht das Gold, den Besitz, den Wohlstand, das Vergnügen dieser Welt festhalten und davon alles dir erhoffen und gleichzeitig Gott näher kommen. Das haben wir vorhin am Anfang in diesem Wort gehabt. Siehst du überhaupt eine Übereinstimmung zwischen dem, was der Heilige Geist durch Elke gegeben hat, was durch Andreas gekommen ist und was jetzt kommt? Siehst du einen Zusammenhang? Nichts ist abgesprochen gewesen. Der Heilige Geist redet hier heute Morgen. Ein sehr, sehr ernstes und sehr wichtiges und sehr werbendes Wort. Johannes 17, Vers 24. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Damit, jetzt kommt die Erklärung, warum will Jesus, dass wir nahe bei ihm sind? Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus hat ein brennendes Verlangen, dass ich seine Herrlichkeit sehe. Halleluja. Das heißt erstens, er hat eine Herrlichkeit, die es sich lohnt anzuschauen. Und zweitens, es ist möglich, sie zu sehen. Und das ist eine gewaltige Botschaft. Wenn wir das nur glauben, ist das eine solche Schubkraft, eine solche Motivationshilfe, um wirklich Gott zu suchen. Da ist eine Herrlichkeit, die man sehen kann. Und Gott selber ruft uns und lädt uns ein und will, dass wir diese Herrlichkeit sehen. Und wie wenige können sagen, ich habe diese Herrlichkeit immer wieder geschmeckt. Und es ist mir das Kostbarste und ich will mehr davon haben. Und alles, was ich brauche an Wertgefühl, an Sicherheit, an Geborgenheit, an Identität, an Ermutigung, an Trost, was ich brauche, ist in der Herrlichkeit. Wie wenige können das aus Erfahrung sagen. Und manche sagen, ja, wir werden die Herrlichkeit Jesu sehen, im Himmel, irgendwann. Das ist nicht, wovon Jesus gesprochen hat. Wir werden in einer Fülle, wie das hier auf Erden nicht möglich ist, die Herrlichkeit sehen. Aber das Schauen der Herrlichkeit beginnt schon jetzt hier. 2. Korinther 3, 18. Da wird beschrieben, die Erfahrung der ersten Christen. Das ist gar keine Lehre, das ist noch nicht mal ein Gebot. Das ist einfach nur eine Beschreibung. Schau, das ist, was bei uns los ist. 2. Korinther 3, 18. Wir alle, das ist nicht wir alle, sondern Paulus und die Gläubigen der damaligen Zeit, können das nicht einfach auf uns beziehen. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so auf diese Art und Weise verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist. Gestern habe ich ein bisschen über den Heiligen Geist gesprochen und wie notwendig es ist, dass wir eine Freundschaft mit ihm haben und ihn nicht beleidigen und betrüben und dass er uns die Augen auftun kann. Durch den Heiligen Geist sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und das ist, was die ersten Gläubigen hatten. Sie haben die Herrlichkeit gesehen. Sie lebten darin und fanden all ihre Bedürfnisse erfüllt darin. Und deswegen waren sie bereit, Opfer zu bringen. Deswegen waren sie bereit, durch Härten zu gehen. Weil sie etwas hatten, was ihr Besitz war, was niemand ihnen nehmen konnte. Und sie wussten, sogar wenn wir ins Gefängnis gehen, sogar wenn wir durch Verfolgung gehen, sogar wenn wir hier alles verlieren, unsere Sicherheit, unsere Existenz, sogar wenn wir hier unser Leben lassen müssen, das macht gar nichts. Das Wirkliche wartet auf uns. Das ist noch ein Gewinn, wenn sie uns umbringen. Kein Terrorstaat kann solche Gläubige bändigen. Man kann sie nicht einschüchtern. Was will man tun? Ja, wenn du das weitermachst, dann schicken wir dich ins Gefängnis. Halleluja, da ist mein Jesus. Da werde ich noch mehr Zeit haben zum Beten und Gemeinschaft haben mit ihm. Ja, wenn du nicht aufhörst, Jesus zu predigen, dann bringen wir dich um. Oh, Halleluja, das wäre noch besser. Mit Menschen, deren Herz im Himmel ist. Das hört sich ein bisschen spaßig an, aber das ist die Realität der ersten Christen gewesen. Menschen, deren Herz im Himmel sind, kann niemand bändigen. Und wir werden bald sehen, wie dieser Staat versuchen wird, Menschen, die sagen, die Bibel ist Gottes Wort und Jesus ist der einzige Weg zum Himmel, wie dieser freiheitlich-demokratische Staat versuchen wird, solche Menschen zu bändigen. Wir werden das sehr bald sehen, sehr bald. Im Rahmen des Friedens in einer multikulturellen Gesellschaft, wo wir auch Rücksicht nehmen müssen auf die Moslems. Menschen, die sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Menschen, die das glauben, werden sehr bald in ernste Schwierigkeiten kommen. Sehr bald. Und viele werden abfallen. Und viele werden sagen, das ist mir zu heiß. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe ja noch Familie. Ich muss ja noch irgendwie denken an meine Kinder. Und die, die auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und sich vorbereiten lassen und sagen, diese Zeit der Ruhe vor dem Sturm nutze ich, um ein brennendes Herz zu bekommen, um ein Herz zu haben, das sich an Gott verliert, die werden durchbrechen in die völlige Freiheit. Und die werden die Erntearbeiter sein. Wir alle schauen die Herrlichkeit des Herrn an mit aufgedecktem Angesicht. Das ist unser Erbteil. Das ist der Wille Gottes. Dazu lädt Gott dich ein. Und wenn du erst ein paar Mal diese Reinheit, diese Schönheit, diese Heiligkeit Gottes geschmeckt hast, du wirst so entsetzt sein über dich selber, wenn du zurückschaust und sagst, wie konnte ich so leben? Wie ist das nur möglich, dass man so verblendet ist, dass man so religiös verblendet ist, die Ohren zu, die Augen zu und man kriegt nichts mit und man denkt noch, man ist normal, nur die anderen haben ein bisschen Fieber. Religiöse Verblendung ist das Schlimmste, was einem Gläubigen passieren kann. Das Allerschlimmste. Weil es fast nicht mehr möglich ist, in vielen Fällen ist es nicht mehr möglich, solche Menschen noch einmal zu erneuern, zu Buße. Es ist fast nicht möglich. Das sind ganz seltene Ausnahmen, dass Leute, die in dieser Arroganz und Selbstgerechtigkeit und Kälte des Herzens gelebt haben und über Jahre das für normal erklärt haben und auf die anderen mit Verachtung herabgeschaut haben, sie noch einmal zu erneuern zu Buße. Es ist fast nicht möglich. Und wenn das geschieht, ist das ein gewaltiges Wunder. Und mein Verlangen ist, versuch nicht rauszufinden, wo die Grenze ist. Versuch nicht rauszufinden, wie viel kannst du der Lust der Welt nachgehen. Und trotzdem noch ein normaler Christ sein. Versuch das nicht rauszufinden, sondern versuche rauszufinden, wie kann ich näher an Gott kommen? Wie kann ich mehr brennen? Wie kann ich ihn mehr lieben? Wie kann ich ihn mehr kennenlernen? Wie kann das mein Hobby werden, Jesus zu sehen, auf ihn zu warten, seine Gedanken auf mich wirken zu lassen, von seinem Wort, von seinem Brot zu essen? Wie kann das mein Hobby werden? Das sind die richtigen Fragen. Wie kann ich ein Herz finden, das sich in Gott verliert? Komm zum Schluss, lass uns beten. Vater, bewahre uns nach diesem Wort davor, in Routine zu verfallen. Bewahre uns davor, die Mauer um unser Herz noch höher zu ziehen. Und noch abweisender zu sein. Schenke Gnade, dass wir die Wahrheit sehen. Schenke du Gnade, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Nicht nur in diesem Moment, sondern ganz grundsätzlich. Und morgen und übermorgen und nächste Woche und nächsten Monat und nächstes Jahr. Schenke, dass wir das zu Nummer eins machen, was dir Nummer eins ist. Ein Herz zu haben, das entbrennt. Und entbrannt bleibt in Leidenschaft für deinen Sohn. Zünde uns an. Hilf uns, die Wahrheit zuzulassen in unserem Herzen und uns selber zu richten, damit wir nicht gerichtet werden. Komm, Gott, Heiliger Geist, als Richter der Herzen, komm. komm, beunruhige. Nimm den religiösen Frieden weg, den selbstgemachten. Schenke heilige Beunruhigung. Schenke eine Bereitschaft, umzukehren. Eine Bereitschaft, die richtigen Fragen zu stellen und die Tür des Herzens aufzumachen und dein erforschendes Licht zuzulassen. Schenke, dass hier niemand sich verhärtet durch den Betrug der Sünde und sich darüber stellt, sondern dass wir alle sagen, Gott, hier bin ich. Erbarm dich. Sende dein Licht. Sende deine Wahrheit. Dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, da wo ich hingehöre. Ich soll und ich muss ein Mensch werden, der in ewigen Gluten wohnt, im Feuer deines Herzens wohnt, der dir nahe ist, wo nicht mehr eine Scheidewand ist durch die Sünde zwischen deinem Angesicht und mir, so wo dein Angesicht leuchtet, wo du mich ermutigst und tiefer ziehst. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Und ich segne diese Gemeinde und ich segne jeden Einzelnen. Bewahre uns davor, auf dieses Wort jetzt im Fleisch zu reagieren. Bewahre uns davor. Hilf, dass wir dich nicht beleidigen und kränken und abweisen, sondern dass wir nüchtern werden und uns warnen und leiten lassen. Und dass wir alle nur eine einzige Reaktion haben. Gott, ich will dir näher kommen. Ich will wahr werden. Ich will echt werden. Ich will aus allen Täuschungen befreit werden. Und ich will meine Lust in dir haben. Weil du bist die Quelle. Und alles, was ich brauche, finde ich in dir. Schenk uns Herzen, die besonnen und nüchtern und klar und eindeutig reagieren. Und ich segne diese Gemeinde. Und ich danke dir für diese Zeit, die wir hatten. Danke. Amen.